Hey Tatjana, Martin hier. Also ich weiß ja nicht, was bei deinen Recherchen für die neue Folge rausgekommen ist, aber ich bringe total coole Neuigkeiten mit. Der Wald wird den Klimawandel überleben und der Riesling auch. Und deshalb gönne ich mir jetzt erstmal eine Scholle und erzähle dir alles weitere im Studio. Mach's gut, bis dann.
Klimapodcast für Mannheim. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 68 Grad, dem Klimapodcast für Mannheim. Ich bin Tatjana Juncker und Wirtschaftsredakteurin beim Mannheimer Morgen.
Hallo, ich bin Martin Geiger, Lokalredakteur beim Mannheimer Morgen und freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie sich das Klima in Mannheim in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Wenn ihr die Folge verpasst habt, hört also gerne erst da nochmal rein. Heute wollen wir uns nämlich näher damit beschäftigen, was diese absehbaren Klimaveränderungen für unser Leben hier konkret bedeuten. Also wir wollen uns zum Beispiel anschauen, was heißt es eigentlich, wenn wir hier irgendwann vielleicht keine 25 Tropennächte mehr im Jahr haben, sondern im Extremfall fast 50.
Dafür haben wir uns in Mannheim und der Region umgehört und Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen gefragt. Unter anderem einen Mediziner.
Wenn ich eben eine Herzerkrankung habe, wenn ich eine Lungenerkrankung habe, wenn meine Niere vorgeschädigt ist, wenn ich eine psychische Erkrankung habe, dann steigt eben mein Risiko im Rahmen von Hitzewellen.
Das ist die Stimme von Michael Eichinger. Den habe ich getroffen, weil ich wissen wollte, was der Klimawandel eigentlich mit unserer Gesundheit macht. Michael Eichinger kennt sich da ziemlich gut aus. Er ist nämlich nicht nur Kinder- und Jugendmediziner und Epidemiologe. Er leitet außerdem an der Medizinischen Fakultät Mannheim eine Arbeitsgruppe mit dem Namen Planetary Health, wörtlich also planetare Gesundheit. Grob geht es da darum, wie die Gesundheit unseres Planeten und die Gesundheit von uns Menschen verbunden sind. Also konkret untersuchen Michael Eichinger und sein Team, wie sich Städte und Kommunen verändern müssen, damit wir dort trotz Klimawandel noch gut und vor allem auch gesund leben können. In einer späteren Podcast-Folge wollen wir da nochmal genauer mit Michael Eichinger drüber sprechen. Zuerst wollte ich aber mal von ihm wissen, weil wir in Mannheim ja künftig deutlich mehr heiße Tage haben werden. Was passiert denn eigentlich bei Hitze genau in unserem Körper?
Das ist eigentlich ein relativ komplexes Phänomen, was man erst seit man so ein Augenmerk drauf legt auf das Thema Hitze und Gesundheit, eigentlich zumindest besser versteht. Da gibt es ganz unterschiedliche Wirkmechanismen, die dem zugrunde liegen. Aber was man insgesamt sagen kann, ist, glaube ich, auch die wichtige Message, die man mitnehmen kann. Hitze ist nicht ein Problem des Herzens, es ist nicht ein Problem der Lunge, sondern es ist tatsächlich ein Problem, das alle Organsysteme betrifft.
Und warum das so ist, hat Michael Eichinger auch erklärt.
Einer der Hauptwirkmechanismen ist, wenn es heiß wird, haben wir eine sinnvolle Adaptationsmöglichkeit als Menschen, die uns die Evolution mit auf den Weg gegeben hat, nämlich, dass sich die Hautgefäße öffnen und dass wir vermehrt schwitzen. Schwitzen führt eben dazu, dass unser Körper gekühlt werden kann. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Temperaturen aber darüber hinaus ansteigen, dann ist irgendwann diese Adaptationskapazität letztendlich auch erschöpft und der Körper kommt nicht mehr damit zurecht. Was passiert aber gleichzeitig, und das verstehen wir erst seit kurzem eigentlich relativ gut, gleichzeitig kommt es dazu, dass andere Organsysteme weniger stark versorgt werden, weil eben mehr Blut in die Haut letztendlich abfließt. Das betrifft die Organsysteme, die jetzt im akuten Hitzefall weniger wichtig sind aus evolutionärer Sicht. Das heißt, wir haben weniger Blut beispielsweise im Darm. Dadurch kann es eben zu kleineren Schäden am Darm kommen. Die Darmwand kann ein bisschen leck werden, können zum Beispiel Erreger eindringen. Wir haben das Phänomen, dass wir eben weniger Blutfluss im Gehirn haben. Das führt dann zu den Zuständen, die wir als Hitzeerschöpfung bis hin zum Hitzschlag letztendlich bezeichnen, die mit einer dramatischen Reduktion des Bewusstseins bis hin zur Bewusstlosigkeit oder zerebralen Krampfanfällen einhergehen und prinzipiell auch mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden sind. Und weil eben weniger Blut letztendlich zentral im Körper ist, ist das Herz stärker belastet. Es muss schneller schlagen, um letztendlich das notwendige Volumen auf die Straße zu bringen. Und darüber kommt eben die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems unter anderem zustande.
Hitze ist also was, was unseren Körper potenziell stresst. Je heißer es ist, desto größer wird dieser Stress. Und je länger eine Hitzewelle dauert, desto belastender wird es für den Organismus. Und wenn dann zum Beispiel noch mehrere Tropennächte hintereinander dazukommen, es also auch nachts nicht richtig abkühlt, dann hat der Körper auch weniger die Möglichkeit, sich im Schlaf zu regenerieren. Allerdings muss man auch sagen, Hitze ist eben nicht für jeden Menschen gleich gefährlich, sondern es gibt bestimmte Gruppen, die besonders geschützt werden müssen.
Die Vulnerabilität, also die Anfälligkeit für Hitzewellen, dass wir tatsächlich gesundheitliche Schäden nehmen, ist einfach ganz, ganz unterschiedlich verteilt in der Bevölkerung. Das betrifft eben gewisse Altersgruppen, werden die Alten angesprochen, genauso trifft es aber auch die Jungen, würde man gar nicht meinen.
Kinder gehören also auch zu den Gruppen, auf die man bei Hitzewellen besonders gut achten muss. Die können nämlich, vor allem wenn sie klein sind, noch deutlich weniger schwitzen als Erwachsene, hat mir Michael Eichinger erklärt. Das heißt, ihre körpereigene Abkühlung funktioniert einfach noch nicht so gut. Außerdem sind gerade kleine Kinder stärker auf andere Personen angewiesen, um sich vor Hitze zu schützen. Das heißt, man muss sie auf dem Spielplatz zum Beispiel aus der prallen Sonne rausholen. Die denken da nicht alleine dran. Es gibt aber auch noch andere Gruppen, die sich selbst nicht gut vor der Hitze schützen können. Zum Beispiel, wenn wir an Menschen mit Vorerkrankungen denken. Die haben dann nicht nur das Problem, dass ihr Körper sowieso schon geschwächt ist, sondern sie können sich dazu auch noch schlechter anpassen.
Das heißt, die Dinge, die ein gesunder, fitter Mensch einfach locker auf die Reihe bekommt, bekommt vielleicht jemand mit Vorerkrankung nicht auf die Reihe. Man denke zum Beispiel an einen bettlägerigen Patienten, der eine Herz- und Lungenvorerkrankung hat und im Rahmen einer Hitzewelle zum Beispiel nicht einen kühlen Ort aufsuchen kann, eben nicht in das nächste Einkaufszentrum gehen kann, wo es eine Kühlung gibt oder in die nächste Kirche. Das heißt, die Vulnerabilität fällt häufig auch mit einer reduzierten Anpassungsfähigkeit dazu. Und das ist nicht besonders doppelt ungünstig. Ich habe ein höheres Risiko, habe weniger Möglichkeit, mich gegen das Risiko zu schützen.
Menschen mit Vorerkrankungen sind also bei Hitze potenziell doppelt gefährdet. Und das gilt eben nicht nur zum Beispiel für herzkranke Menschen, sondern auch für andere Patientengruppen.
Was wir sehen, ist, dass auch psychische Erkrankungen zunehmen oder die Ausprägung oder die Verschlechterungen von psychischen Erkrankungen. Verwirrtheitszustände nehmen zu. Auch besonders eben bei vorerkrankten älteren Personen, die haben deutlich erhöhtes Risiko, dass sie eben, zum Beispiel wenn sie eine beginnende Demenz haben, dass sich die eben im Rahmen von Hitzewellen verschlechtert. Da kommt nochmal die Austrocknung dazu. Die Austrocknung kann per se schon zu Verwirrtheitszuständen führen. Und wenn ich quasi eine vorerkrankte Person habe, die vielleicht eh eine leichtgradige Demenz schon hat, und dann kommt dazu noch die Austrocknung, ersteigt eben das Risiko, dass es zu einer Verschlechterung letztendlich kommt.
Zum Schluss hat Michael Eichinger dann noch einen Punkt angesprochen, an den ich zum Beispiel bisher noch gar nicht gedacht habe. Und der betrifft Menschen, die wegen einer Vorerkrankung bestimmte Medikamente nehmen müssen.
Wir wissen, dass bestimmte Medikamente speziell Probleme im Rahmen von Hitzewellen machen können. Ich greife vielleicht zwei Beispiele heraus. Das eine sind Medikamente, die in unseren Wasserhaushalt eingreifen. Zum Beispiel im Rahmen von einer Herzschwäche müssen wir häufig auch mit den Medikamenten therapieren, die eben dazu führen, dass eben der Körper mehr Wasser ausscheiden kann. Das ist ein wichtiges Therapieziel und reduziert die Komplikationen im Rahmen der Herzschwäche. Im Rahmen von Hitzewellen werden wir diese Medikamente, die eben wassertreibend sind, unverändert weitergeben. In unveränderter Dosis kann das aber dazu führen, dass wir uns eben unerwünschte Nebenwirkungen einhandeln, dass eben das Risiko für eine Austrocknung beispielsweise steigt. Darum ist es so wichtig, dass wir bei Patientinnen und Patienten, wo wir wissen, dass sie solche Medikamente einnehmen regelmäßig, dass wir zum Beispiel im Frühjahr, bereits bevor Hitzewellen angekündigt sind, eben diese Medikamentenlisten durchgucken und schauen, okay, auf welche Medikamente müssen wir besonders achten und eventuell bereits vorbeugend einen Plan machen, den Patientinnen und Patienten mit nach Hause geben, damit die eben dann ihre Medikamente anpassen können, auf eine reduzierte Dosis beispielsweise. Zweite Stoffgruppe sind gewisse Psychopharmaka. Also Medikamente, die im Rahmen von psychischen Erkrankungen verschrieben werden, die können eben dazu führen, dass eben zentral quasi unsere Schweißregulation letztendlich reduziert wird und dass wir weniger stark schwitzen können. Auch das ist ungünstig im Rahmen von Hitzewellen.
Okay, dann lass uns mal zusammenfassen. Hitzetage und Tropennächte sind für unseren Körper eine große Herausforderung. Von beidem wird es in Mannheim künftig vermutlich deutlich mehr geben. Gefährlich werden kann es vor allem für ältere Menschen, aber auch für kleine Kinder oder vorerkrankte Personen. Die brauchen außerdem manchmal zusätzliche Unterstützung, wenn es darum geht, sich vor der Hitze zu schützen. Zum Beispiel, indem man ihnen hilft, an einen kühleren Ort zu kommen oder auch ganz wichtig, ausreichend zu trinken. Der Klimawandel hat aber natürlich nicht nur Auswirkungen auf uns Menschen, sondern auch auf andere Lebewesen, zum Beispiel auf die Bäume. Und deshalb habe ich den Martin mal in den Wald geschickt.
Genau gesagt, in den Käfertaler Wald. Weißt du eigentlich, warum der so heißt?
Nee.
weil die Hauptbaumart dort die Kiefer ist. Und die wurde früher im Mannheimer Dialekt als Käfer oder so bezeichnet. Haben mir zumindest die zwei Försterinnen erzählt, die ich am Pavillon am Karlstern getroffen habe, um mit ihnen durch den Wald zu spazieren. Und die sich hier kurz selbst vorstellen.
Ich bin Dina Schäffer, ich bin die Abteilungsleiterin für Forst- und Naturschutz bei der Stadt Mannheim und hier eben als Forstamtsleiterin verantwortlich für die Wälder.
Ja, und ich bin Luisa Nayes, ich bin Försterin mit Schwerpunkt Waldpädagogik und bin hauptsächlich mit Schulklassen im Wald unterwegs, um ihnen auch viel über den Klimawandel und wie sich die Wälder hier verändern beizubringen.
Großartig. Wo gehen wir jetzt hin? Können Sie es noch mal kurz erklären?
Also wir gehen auf einen Pfad, den haben wir angelegt. Ein Audioguide nennt sich das, der besonders viel über den Klimawandel hier im Wald, was hier vonstatten geht und wie wir damit umgehen, erklären soll für die Waldbesucher.
Der Klimawandel spielt im Wald eine sehr große Rolle, haben mir die beiden erzählt. Und das spätestens seit dem Jahr 2018.
Da war ja so ein Trockenjahr ein besonderes. Und ich habe in der Zeit gerade Inventuren im Wald gemacht. Und war wirklich monatelang jeden Tag nur im Wald und habe so jeden einzelnen Baum vermessen. Und auf einmal im Juli fingen die Bäume an, ihre grünen Blätter auf den Boden zu werfen. Und sowas gab es in Deutschland vorher einfach noch nie. Das war was ganz Außergewöhnliches.
Das war ein Anpassungsmechanismus der Bäume, um mit dem Wassermangel umzugehen. Und seither kämpft der Wald mal mehr, mal weniger mit der Trockenheit.
Zieht sich immer deutlicher jetzt mit den Extremjahren und auch die Bäume, die Wälder leiden da immer extremer drunter. Das kann man schon beobachten.
Und hier in unserer Region übrigens besonders deutlich.
Hier in Mannheim sieht man es noch schneller als anderswo in Deutschland. Gerade wegen den Klimabedingungen, die wir eh schon hier hatten, die jetzt sehr schnell extremer werden.
Denn die Rhein-Neckar-Region zählt nicht nur zu den wärmsten in Deutschland, auch andere Bedingungen sind hier recht speziell.
Hier sieht man den Boden auch schon ganz gut. Also hier haben Wildschweine gerade alles aufgewühlt. Und vor allem in Mannheim ist es ja so, dass wir in einem Rhein-Einzugsgebiet sind, wo sich sehr viel Sande abgelagert haben vor Jahrtausenden. Und diese Sande haben auch die Schwierigkeit für unsere Böden, dass sie das Wasser nicht so gut halten können. Und dadurch, dass es hier eh recht wenig regnet in Mannheim, haben unsere Bäume jetzt immer mehr Probleme, an das Wasser ranzukommen, weil es schnell versickert und weil es nicht so viel halten kann.
Die Folgen davon kann man an verschiedenen Stellen sehen.
Also hier haben wir einmal eine alte Kiefer, die hier vor uns liegt, die jetzt auch gefällt wurde, weil sie gefährdet war. Ist komplett abgestorben, verliert die Rinde. Die hatte also Probleme, an Wasser ranzukommen und auch Probleme, wenn man sich hier umguckt. Über uns überall sind so absterbende Kiefern, die nicht mehr so viele grüne Nadeln haben. Die hat auch Probleme mit einem Pilz. Und diese Kiefern, die sind dann dadurch sehr anfällig, sehr geschwächt und sterben jetzt gerade auch sehr viel ab hier in den Mannheimer Wäldern.
Die leidet einfach unter diesem Pilz, das Diplodia triebsterben. Und das ist aber durch den Klimawandel nochmal verstärkt worden.
Winter sind weniger kalt. Der Pilz kann sich länger in den Bäumen ausbreiten. Und insgesamt ist es dann im Winter höchstens feucht, was dem Pilz auch noch zugutekommt, aber relativ warm. Und dadurch geht das sehr schnell. Teilweise innerhalb von einem Jahr kann man beobachten, wie dann nur noch die Misteln, die da oben dranhängen, grün sind. Wenn man daneben guckt, gibt es hier andere Baumarten, die dann wieder relativ gut hochkommen, wieder viel grüne Äste entwickeln, grüne Zweige und die scheinbar mit den Gegebenheiten zumindest momentan sehr gut zurechtkommen.
Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Wald leidet zwar unter dem Klimawandel, sagen die Försterinnen. Neben dem Wassermangel und den besseren Bedingungen für Schädlinge kämpfen die Bäume beispielsweise auch mit mehr Stürmen oder anderen Extremwetterbedingungen. Darum müssen auch mehr Bäume als früher gefällt werden. Und das nur wegen des Klimawandels.
Sonst hatten wir ein gewisses Pensum, was wir normal aus einfach Holzerntegründen früher vor 2020, vor 2018 gefällt haben. Und jetzt wird diese ganze Menge nur noch aus Gründen des Klimawandels geerntet.
Insgesamt aber wird der Wald mit dem Klimawandel zurechtkommen, sind die Expertinnen überzeugt.
Es gibt öfter mal Leute, die uns fragen, kann der Wald damit überhaupt klarkommen? Und er wird damit klarkommen. Die Frage ist nur, wie lange er braucht und wie die Übergangszeit auch für die anderen Bewohner des Ökosystems und für uns Menschen ist.
Und warum glauben Sie, dass der Wald auf jeden Fall damit klarkommt?
Weil es einfach so viele evolutionäre Anpassungsmechanismen gibt und da wird sich irgendwann alles einpendeln können.
Und die Försterinnen und Förster arbeiten daran, dem Wald dabei zu helfen.
Und hier in Mannheim, aufgrund der Böden und der geringen Wasserspeicherkapazität in den Böden, setzen wir gerade viel auf Eiche, weil die sehr tief wurzelt und dann hoffentlich trotzdem die Wurzeln bis zum Grundwasser entwickeln kann. Bisher kommt sie auch ganz gut damit zurecht, vor allem die jung gepflanzten Eichen. aber auch Baumarten wie Linde, Bergahorn, Spitzahorn und ein paar Exoten, genau.
Erzbeere, Speierling.
Darum wird der Wald in Zukunft vermutlich auch etwas anders aussehen.
Wir können hoffen, dass der Wald auf jeden Fall noch steht, also davon gehe ich auch aus. Es wird sich viel verändert haben. Viele Baumarten, die für uns heute normal sind im Waldbild, die großen, langen Kiefern, die riesigen, dicken Buchen, die werden alle ihre Schwierigkeiten bekommen mit dem Klimawandel, voraussichtlich. Und es wird wahrscheinlich alles erstmal sehr viel jünger sein in 50 Jahren. Also die großen, alten Waldbestände gibt es hoffentlich vielleicht noch stellenweise, aber höchstwahrscheinlich wird alles erstmal wieder sehr viel niedriger sein an Wald und muss sich dann erstmal wieder richtig entwickeln in die Höhe.
So lautet das Fazit der beiden Mannheimer Försterinnen.
Der Klimawandel ist schlimm für den Wald, aber er ist auch eine Chance, weil wir viel stärker darauf achten, verschiedene Anpassungsmechanismen im Wald bereitzustellen.
Es ist etwas, womit wir jetzt klarkommen müssen und was gar nicht anders geht. Aber dadurch, dass unser Herz und auch das Herz von so vielen Menschen an dem Wald hängt, werden wir dieses Problem, dieses Hindernis auch überwinden können. Da bin ich mir ganz sicher.
Hey, das ist ja echt spannend. Ich glaube, da laufe ich das nächste Mal gleich ganz anders durch den Käfertaler Wald.
Übrigens, wer sich für den Klimawandelpfad im Käfertaler Wald interessiert, am Pavillon am Karlstern hängt ein QR-Code. Einfach den scannen und dann sollte euch euer Handy allerlei Wissenswertes erzählen. Tatjana, jetzt habe ich aber für dich noch einen kleinen Test. Was denkst du, wie viel Prozent der Stadtfläche in Mannheim sind mit Wald bedeckt?
Habe ich echt keine Ahnung. Also ich wohne ja recht nah in der Innenstadt, insofern würde ich sagen, vielleicht 3%?
12% wäre die richtige Antwort gewesen. Das ist übrigens ziemlich wenig. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 33%. Damit ist Mannheim die Kreisstadt in Baden-Württemberg mit dem geringsten Anteil an Wald. Mannheim ist halt eine Industriestadt.
Ja, und wie die Industrie bzw. die Wirtschaft die Auswirkungen des Klimawandels jetzt schon zu spüren bekommt, das schauen wir uns gleich noch an einem Beispiel aus Mannheim an.
Wir bekommen ja hier am Standort unsere Produkte durchaus über den Wasserweg, zum einen über den Rhein, aber auch über die Donau. Und wenn Niedrigwasser bedingt durch die Hitze da ist, dann wird es für uns schwierig, Rohware heranzukriegen.
Das ist Markus Schüler. Er war bis vor kurzem Standortleiter bei der Hildebrandmühle in Mannheim. Vor ein paar Wochen ist er in den Ruhestand gewechselt, aber vorher konnte ich mit ihm noch für diesen Podcast sprechen. Die Hildebrandmühle gehört zum Unternehmen Good Mills Deutschland, das unter anderem Mehl herstellt. Die verkaufen aber auch noch andere Lebensmittelprodukte, zum Beispiel Hülsenfrüchte. In Mannheim verarbeitet Good Mills vor allem Hartweizen. Der wird zu Grieß für die Nudelindustrie vermahlen. Und dieser Hartweizen wird eben normalerweise per Schiff angeliefert, direkt in den Bonner Dieshafen, wo die Hildebrandmühle steht. Ich sage jetzt mit Absicht normalerweise, weil ja, in den letzten Jahren war das eben in den Sommermonaten manchmal nicht möglich. Die Flüsse hatten für den Schiffsverkehr nämlich zu wenig Wasser.
Dann müssen wir flexibel reagieren und gehen dann auch entweder über die Bahn, wobei wir da eher zurückhaltend sind, weil da die Flexibilität hängt. Das heißt also, es geht mehr auf die Straße. Wenn Sie ein 2000-Tonnen-Schiff haben, was Getreide anbringen soll und das mal auf Lkw umrechnen, dann haben Sie halt hier schon mal kurz 80 Lkws, die anrollen. Mit einer ganz anderen Auswirkung auf Kosten, aber eben auch auf die Umwelt. Wir sind mit dem in der Vergangenheit öfters konfrontiert und müssen da immer wieder Lösungen finden. Es gibt auch Zeiten, wo wir die Schiffe nur halb beladen. Auch das ist natürlich für uns dann wieder ein Kostenfaktor. Gibt ja die Faustformel, wenn Sie das Schiff halb beladen, zahlen Sie trotzdem die gesamten Frachtkosten. Das macht für uns schon immense Beträge aus, je nachdem, wo das Schiff herkommt.
Und weil das mit dem Niedrigwasser in den letzten Jahren, wie gesagt, immer mal wieder vorgekommen ist und durch den Klimawandel vermutlich künftig noch öfter vorkommt, hat sich die Hildebrandmühle auch entsprechend gewappnet.
Wir haben ja die Vorteile, dass wir hier trimodal annehmen können. Also wir haben Schiff, Zug und Lkw. Wir haben uns auch hierhin Gott sei Dank eine Lagerkapazität aufgebaut, dass wir über 30.000 Tonnen Getreide auch hier lagern können, sodass wir immer wieder auch gucken, uns abzupuffern, dass wir hier die Menge auch liegen haben, dass wir nicht die Produktion abstellen müssen, weil wir ja eben als Grundnahrungsmittelhersteller uns das nicht leisten können. Wir hatten das, glaube ich, letztes Jahr, da waren wir 4 Wochen, 5 Wochen, war die Dürre doch sehr, sehr groß, der Rhein ziemlich niedrig. Dann wird es schon auch schwierig. In dem Moment geht dann auch Kapazitäten natürlich im Lkw-Markt weg. Es ist ja nicht so, dass wir alleine in der Welt sind, sondern alle anderen haben das gleiche Thema dann auch.
Bei der Mannheimer Hildebrandmühle macht sich der Klimawandel also unter anderem durch Niedrigwasser bemerkbar. Und das gilt natürlich auch für eine ganze Reihe anderer Unternehmen hier in der Region. Die BASF zum Beispiel hat inzwischen sogar ein extra Schiff im Einsatz, das speziell für Niedrigwasser entwickelt worden ist. Bei Lebensmittelherstellern wie Good Mills, die ja landwirtschaftliche Produkte verarbeiten, haben so lange Trockenphasen bzw. Dürren aber auch noch andere Folgen. Markus Schüler erklärt das am Beispiel Hartweizen.
Wenn man große Abnehmerstaaten ansieht wie Marokko, Tunesien, Algerien, die ja hauptsächlich Hartweizen verarbeiten, die Stammländer von Couscous und Bulgur, dort gehen Ernten reihenweise kaputt auch. Wir haben es letztes Jahr auf der anderen Seite gesehen, die italienische Ernte ist bedingt durch Regen kaputt gegangen. Wir sehen aufgrund der Entwicklung der letzten 3-4 Jahre, dass die Weltproduktion zurückgegangen ist und die Weltbestände massiv nach unten gegangen sind. Es gelingt uns immer noch hier am Standort den deutschen Bedarf zu decken. Die Situation für die Maghreb-Länder beispielsweise ist schon weitaus kritischer, um die Versorgung ihrer Bevölkerung auch sicherzustellen.
Aber auch bei der Versorgung mit Hartweizen steuert Good Mills inzwischen gegen und bemüht sich darum, dass das Getreide künftig in Deutschland stärker angebaut wird. In Mannheim ist dafür sogar extra ein Mitarbeiter angestellt worden, der entsprechend auf Landwirte zugeht und sie berät. Hier ist der Klimawandel ausnahmsweise sogar mal förderlich, hat mir Markus Schüler erklärt. Hartweizen mag es nämlich eher warm und weil die Durchschnittstemperaturen auch in Deutschland immer mehr steigen, lässt sich das Getreide hier inzwischen besser anbauen. Wir bleiben in der Wirtschaft bzw. Landwirtschaft. Da hat der Klimawandel nicht nur Auswirkungen auf Getreideernten, sondern auch auf den Weinbau. Und deshalb ist der Martin vor einigen Wochen mal auf die andere Rheinseite gefahren.
Ich stehe hier in Neustadt, direkt in den Weinbergen. Vor mir ist aber ein riesiger Gebäudekomplex, der nicht so recht ins Bild passt. 3 Stockwerke hoch, braune Fassade, jede Menge Fenster. Und davor ein Parkplatz mit mehr als 100 Autos. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Hier sitzt das DLR, das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. Hier hat Dr. Oberhofer sein Büro. Und mir wurde gesagt, wenn ich wissen will, wie sich der Klimawandel auf den Weinbau in der Pfalz auswirkt, dann ist er derjenige, den ich fragen muss. Und darum gehe ich jetzt mal rein. Jürgen Oberhofer ist nicht nur ausgebildeter Winzer, sondern hat auch Agrarwissenschaften studiert und in Weinbau promoviert. Seit etwa 20 Jahren leitet er die Weinbaugruppe am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum. Das ist eine Behörde des Landes Rheinland-Pfalz, die sich um ziemlich vieles kümmert. Sie ist eine Art Dienstleister für die Landwirtschaft. Das heißt, sie bilden zum einen junge Menschen in landwirtschaftlichen Berufen aus, sie beschäftigen sich aber auch mit so Dingen wie Bodenordnung oder Landentwicklung. Und sie betreiben Forschung, etwa für den Obst-, Gemüse- und Weinbau. Insgesamt arbeiten für das DLR in Neustadt etwa 200 Menschen. Und einer davon ist eben Oberhofer. Er hat an diesem Tag jede Menge zu tun. Immer wieder klingelt sein Telefon oder das Handy prompt. Außerdem muss er noch schnell eine wichtige Mail an seinen Chef schicken. Trotzdem nimmt er sich die Zeit, um mir zu erklären, welche Auswirkungen der Klimawandel auf den Weinbau in der Pfalz hat.
Also Klimawandel ist ein sehr aktuelles Thema, aber für uns im Weinbau eigentlich, so komisch wie es klingen mag, schon ein sehr altes Thema. Ich persönlich bin 62 Jahre alt. Ich habe 1981, für mehr als 40 Jahre jetzt, Winzerlehre gemacht. Und wenn ich an das Klima von damals denke und heute, das sind Wälder. Alle Entwicklungsstadien der Rebe haben sich seitdem deutlich nach vorne geschoben. Wir liegen etwa so beim Austrieb 7 Tage früher, bei der Blüte dann etwa 10 Tage früher als damals um 1980. Und beim Reifebienen sind es dann so etwa 14 Tage, wo wir früher dran sind. Ein schönes praktisches Beispiel, der das erklärt. Ich war jetzt letztes Jahr 2023 während der Weinlese etwas in der Praxis aktiv, weil das einfach mein Herzblut da noch dran liegt. Ich nicht nur Wissenschaftler bin, sondern mit der Rebe groß geworden bin. Ja, die ganze Weinlese 2023 hat bei hochsommerlichen Temperaturen stattgefunden, ausnahmsweise in T-Shirt und kurze Hose. In einem meiner Lehrjahre, da war der Parker nicht dick genug, die ganze Lese mit Handschuhe, wir haben gefroren wie die Schneider.
Der Klimawandel ist also längst da, sagt Oberhofer. Das hat für die Winzer aber nicht nur negative Folgen.
Eins muss man mal sehen, lange war der deutsche Weinbau vom Klimawandel eher ein Profiteur. Einer der wenigen Profiteure wahrscheinlich. Warum? Ich gehe nochmal zurück zu 1980. Damals wurden nach heutigen Vorstellungen in Deutschland die Traube nur grenzwertig reif. In Deutschland hatte ja lange nicht das allerbeste Image im Weinbau. Und das hat einfach damit zusammengehangen, dass das Klima in Deutschland für Weinbau doch sehr grenzwertig war. Und eigentlich erst ab dem Jahr 2000 haben wir ein Klima, das für den Weinbau, ich will nicht sagen ideales Klima nie für die Landwirtschaft, man könnte es immer besser haben, aber gegenüber 1980 ist ab dem Jahr 2000 das Klima doch deutlich freundlicher, so möchte ich mal ausdrücken, für den Weinbau geworden. Und die Trauben werden jetzt deutlich reifer und sind aromatischer und die Weine dadurch deutlich besser geworden. Also deswegen haben wir da auch, das muss man auch ganz klar dazu sagen, haben wir profitiert. Aber wir kommen jetzt auch so langsam an Grenze.
Und diese Grenzen sehen folgendermaßen aus, sagt der Experte.
Die Lese findet bei uns nur noch statt, eigentlich bis 11 Uhr am Vormittag. Dann ist Feierabend, draußen im Weinberg, im Keller, Verarbeitung geht weiter. Aber ab 11 Uhr sind die Trauben so heiß, so warm, dass eine sinnvolle Weiterverarbeitung nicht möglich ist. Also wir beginnen mittlerweile mit der Lese. Morgens so 3 Uhr, 4 Uhr in der Nacht bei kühler Temperatur und arbeiten bis gegen 10, 11 Uhr, dann ist draußen im Weinberg schon Feierabend. Ohne Vollende, händisch wäre das absolut nicht erledigbar.
Das heißt, ohne Vollerntemaschinen, die die reifen Beeren beim Fahren durch die Weingärten maschinell ernten, macht ein moderner Weinbau in der Pfalz keinen Sinn mehr. Allerdings ist das für die Winzer ziemlich teuer. Denn so ein Vollernter kostet ungefähr 350.000 Euro, wird aber nur wenige Stunden im Jahr gebraucht. Eine weitere Folge des Klimawandels ist die Trockenheit.
Erträge werden tendenziell sinken durch Trockenheit. Das ist ein kleines Einmaleins, wobei wir davon ausgehen, dass halt gerade Weinbau im Mittelmeerraum viel stärker betroffen sein wird wie bei uns. Bei uns wird es ein bisschen abhängig sein vom Standort, die tiefgründigen Standorte, die wir durchaus in der Pfalz haben. Die werden weniger darunter leiden. Flachgründigere Standorte, zum Beispiel direkt am Hartrand, am Waldrand, werden sicherlich stärker beeinträchtigt sein. Ich glaube, dass wir theoretisch standardmäßig die Bewässerung haben müssten. Ich glaube, dass wir es uns standardmäßig aufgrund Wasserknappheit nicht leisten können. Und dass die Lösung vielmehr darin liegt, mit dem vorhandenen Wasser, also mit dem vorhandenen Niederschlag, sinnvoller umzugehen. Zum Thema Schädlinge, Krankheiten, klar. Invasive Art ist für uns hier im Haus ein Riesenthema. Kirschessigfliege, Stichwort haben sicherlich die Weinfreunde alle schon mal gehört, ist ein neuer Schädling, der momentan uns begleitet. Man muss es aber zweigeteilt sehen, es verschwinden nach andere Schädlinge und es kommen neue. Denn der eine wird zu heiß und der andere wird jetzt wohlgesonnen, das Klima. Also von dem haben wir innerhalb dieser ganzen Krankheit der Schädlinge natürliche Verschiebungen. Extremwetterereignisse beschäftigen uns im Weinbau sehr und immer mehr. Ein Punkt, den ich mal herausstellen möchte, der schon fast pervers klingt, die Froschgefahr, der sogenannte Spätfröschte, das sind Fröschte nach dem Austrieb, also um die Eisheilige, ist im Weinbau in im letzten Jahrzehnt drastisch gestiegen. Wir hatten hier im Jahr 2011 in der Pfalz verheerende Schäden durch einen Frosch am 4. Mai. Das klingt ja eigentlich erstmals ja total unlogisch, dass Froschgefahr durch Klimawandel steigt. Woran liegt's? Der Austrieb kommt immer früher. Die Rebe treiben immer früher aus. Wir sind 10, 14 Tage früher gegen 1980. Und damit haben wir bis zu den Eisheiligen, bis zur kalten Sophie Mitte Mai, einfach 10 Tage mehr potenzielle Froschgefahr. Natürlich auch die anderen Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hagel sind für uns alles ein großes Thema. Also gerade jetzt hat man das Stichwort Hagel. 2023 im Großraum Worms. Zwei große Hagelereignisse, was ich noch nie erlebt habe, 8 Tage vor der Ernte und dann gleich zweimal innerhalb 10 Tage. Also die reife Traube, zweimal Hagel innerhalb von 10 Tagen, also das war der reine Wahnsinn und da war ja auch auf 2000 Hektar mehr oder minder total schade. Also Hagel ist für uns ein riesengroßes Thema
Und dann gibt es da natürlich noch das andere große Thema.
Es wird ja immer noch die Frage nach dem Riesling gestellt, ob das Riesling noch geeignet dann ist für den Weinbau hier. Eine ganze Weile sicherlich, bin ich ganz überzeugt, hält sie fest. Vor allen Dingen danach eventuell in etwas kühlere Lage. Also wie ich angesprochen habe, in dieser Zweitlage, die nicht ganz so heiß sind vom Klima. Also ganz so dramatisch sehe ich das noch nicht. Aber könnte durchaus passieren, wenn wir das Spiel lang spielen, 50, 100 Jahre, dass es auch irgendwann dann wirklich zu heiß für den Riesling wird. Das möchte ich in ganz langer Zeitreihe auch nicht ausschließen. Also für die nächsten 30, 40 Jahre sehe ich für den Riesling überhaupt kein Problem. Bloß, wenn man es unendlich weiterspinnt, ausschließen kann man es nie. Aber es stellt dann wieder die Frage, wie groß ist der volkswirtschaftliche Schade, wenn wir hier in der Pfalz statt Riesling die Rebsorte XY trinken, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Der emotionale Schade für manchen Weinfreund, sagt, oh Gott, ich verliere meinen Riesling, der ist unendlich hoch. Aber der volkswirtschaftliche Schade, den halte ich persönlich überschaubar.
Und deshalb will der Fachmann insgesamt auch auf keinen Fall schwarz malen.
Also eins stimmt mich zunächst mal optimistisch, dass die Branche immer flexibel war, immer anpassungsfähig und immer wieder Lösungen gefunden hat. Ich glaube, obwohl wir sehr klimaabhängig sind, ganz klar im Weinbau und der Landwirtschaft, dass es die Allgemeinheit andere Bereiche gibt, wo es für größere Probleme stellt als bei uns im Weinbau.
Das waren doch jetzt mal relativ tröstliche Worte zum Abschluss heute, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und was nehmen wir jetzt mit aus der Folge?
Also mal abgesehen davon, dass es mich natürlich beruhigt, dass ich künftig weder Nudeln noch Wein hamstern muss, mir ist schon nochmal klar geworden, wie stark der Klimawandel unser Leben hier in Mannheim in ganz vielen Bereichen schon verändert und wo wir uns überall anpassen müssen. An vielen Stellen passiert es ja auch schon, das haben wir ja auch gesehen. Aber jetzt gerade zum Beispiel bei der Frage, wie der Klimawandel unsere Gesundheit belastet und wie wir uns da aufstellen müssen in der Stadt, also da hätte ich jetzt schon noch Gesprächsbedarf, ehrlich gesagt. Aber da wollen wir ja auch nochmal einsteigen in einer späteren Folge. Und was nimmst du mit?
Also ich muss sagen, dass mich mein Spaziergang mit den beiden Försterinnen durch den Käfertaler Wald extrem beruhigt hat. Ich habe schon so oft gelesen, wie schlecht es dem Wald geht und wie sehr er unter dem Klimawandel leidet. Und dann diese beiden jungen Fachfrauen zu erleben, die felsenfest davon überzeugt sind, dass der Wald trotzdem überleben wird und sich einfach anpassen wird, das hat mich schon sehr beruhigt. Ich habe mich so gefreut, dass ich die beiden am liebsten umarmt hätte.
Das kann ich verstehen. Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie sich der Käfertaler Wald durch den Klimawandel verändert, dann schaut auf jeden Fall auch in unseren 68 Grad Newsletter. Da gibt's nochmal weitere Infos dazu und da findet ihr auch noch weitere spannende Klimathemen aus der Region. Den Link zum Newsletter findet ihr in den Shownotes.
Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, schenkt uns ein paar Sterne und teilt diesen Podcast mit euren Freundinnen und Freunden. Selbstverständlich könnt ihr uns auch Hinweise und Anregungen per E-Mail schicken an podcast@mannheimer-morgen.de. Wir freuen uns. Bis bald.
Tschüss.
Hi Martin, ich bin's. Du, ich habe eben noch mal über unsere Podcast-Folge heute nachgedacht und ich muss echt sagen, also wenn es wirklich irgendwann keinen Riesling mehr gibt, das fände ich jetzt auch für mich, ehrlich gesagt, einen ziemlich großen emotionalen Schaden. Ich glaube, ich fahre jetzt echt noch mal kurz in den Supermarkt und hole mir eine Kiste. Also kein Hamster natürlich, nur so ein mini kleiner Vorrat. Soll ich dir auch was mitbringen? Bis morgen, tschüss.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produktion Mischa Krumpe.